Viertes Buch. Doch als die Zeit erfüllet war, geschah der Auszug unseres Herrn. So mußt es sein. Wohl bracht er Jammer in das goldene Haus, dem Lande Sorge und dem König Schmerz. Doch zur Erlösung allen Fleisches nur geschah's, um aufzurichten das Gesetz, das jeden, der es höret, wird befreien. Leis sinkt herab in Indien die Nacht und deckt das weite Feld mit Vollmondschein im Monat Chaitra Shud. Wenn lieblich sich die Mangos röten, wenn die Luft erfüllt mit der Ashoka-Knospen süßem Duft, wenn das Geburtsfest Ramas naht und froh der heitern Lust sich hingibt Stadt und Land. Leis jene Nacht sank über Vishramvan, von Blütenduft durchzogen, droben war gleich Edelsteinen Stern an Stern gereiht, kühl von des Himalaya Schnee gefielt, hernieder seufzend strich die Bergesluft. Ob dem Gebirg im Osten stieg der Mond, am sternenfunkelnden Gewölb hinauf, und goss herab sein Licht zur kräuselnd leicht bewegten Flut Rohinis auf die Berg und Täler übers schlummerstille Land. Am Lusthaus nahebei versilbert er des Daches First. Nichts regte sich im Haus, nichts wachte drinnen, nur am äußern Tor erscholl der Ruf der Wächter. Mudra! Und als Losung drauf Angana! Und sobald die Runde nahte, dumpfer Trommelton. Still lag die Erde, nur der Schakal schlich nach Beute bellend, und die Grille sang im Garten ohne Rast ihr zirpend Lied. Doch drinnen, wo der Mond durchglitzerte, durchbrochne Mauern, die Perlmuttwand mit sanftem Licht beschien, den Boden auch aus fein geädert buntem Marmorstein, da fiel sein Strahl auch mild hernieder auf der indschen Jungfrauen erlesne Schar. Es war gleich wie ein Raum im Paradies, wo Devis schlummern, denn es ruhten dort die schönsten aus Siddharthas Lustpalast, die lieblichsten und treuesten am Hof. So hold in Schlafes Frieden jede war, dass man wohl meinte, dies die schönste sei, doch ruhten ihr zur Seit und hinter ihr noch schönere, immer schönere, und der Strahl glänzt über all dies Fest der Schönheit hin, wie er wohl glänzt auf eines Goldschmieds Werk von Edelstein zu Edelstein und ihn gefangen eines jeden Lichter Glanz hält, bis zum nächsten er hernüberblinkt. In unbefangener Anmut lagen sie, verhüllt zum Teil die Glieder braun und zart, entblößt zum Teil auch, teils ihr glänzend Haar mit Gold und Blumen aufgebunden, teils gelöst in schwarzem Wellenfluss herab auf wohlgeformtem Nacken rollend. So in holden Traum versenkt, nach frohem Spiel in leichtem Schlaf sie friedlich schlummerten, wie bunte Vöglein, die mit Lieb und Sang den Tag verbringen, und des Abends dann das Köpfchen unterm Flügel bergen, bis auf neu der Morgen Sang und Liebe bringt. An Silberketten von der Deck herab getriebne Silberlampen schwebten, die gefüllt mit duftgen Ölen mischten mit des Mondes Strahl ihr dämmernd Licht, so daß ein reizvoll Licht- und Schattenspiel entstand. Der Schönheit reinste Linien sah man da, wie ruhig atmend sich der Busen hob, die zarten Hände hier geöffnet, dort geschlossen waren, sah auch dunkelschön die Angesichter mit der Brauen fein geschwungenem Bogen, den geöffneten Korallenlippen, sah die Zähne gleich den Perlen, die ein Kaufmann reiht zum Schmuck, die seidnen Augenlider und gesenkt die Wimpern auf der zarten Wangen Reiz. Das wohlgerundete Gelenk der Hand, die kleinen Füßchen auch mit Flittertand und Glöckchen rings behängt, so daß sich leis Geklingel wie Musik erhob, sobald der Schläferinnen eine sich geregt, wenn ihr ein holder Traum zu Ende ging, von neuem Tanze, den der Plinz gelobt, vom Wunderring, vom Liebeszaubertrank, hier eine lag gestreckt noch an der Wang das Saitenspiel und in den Saiten noch die kleinen Finger, wie vom letzten Griff, als ob des heitern Liedchens letzter Ton die Augen all in Schlaf gewiegt und auch die eigenen ihr versiegelt. In dem Arm hielt eine andre im Schlummer noch fest eine Antilope, die verbarg den schlanken Kopf mit schwarzgewundenem Horn an ihrem Busen sanft gebettet. Als sie beid entschliefen, fraß das Tier gerad an roten Rosen, darum lose hielt noch eine Rose halb zernagt die Hand, indes ein Rosenblatt sich kräuselte im Maul des Tieres. Hier war eingenickt ein Paar von Freundinnen, wie sie geschickt sternförmge Jasminblumen süßen Dufts zur Kette wanden, die sich um sie schlang, verbindend wie die Herzen so den Leib. Auf blum'gen Pfühl die eine lag, an sie gelehnt die andre. Edelsteine reiht auf eine Schnur zum Hals geschmiede, ehe sie einschlief eine andre. Onyx, Sarder, Achat, Korallen, Mondstein, schimmernd legt um ihren Körper sich das Farbgeband. Und in der Hand hielt sie als Schlussstein noch mit goldenen Göttern eingelegt und Schrift die Perle von Türkis. So lagen sie auf weichen Decken, murmelnd sang der Strom des Gartens sie in Schlummer. Jungfräulich wie eine Rosenknospe jede, die nur auf die Morgendämmerung harrt, um dann sich aufzutun dem holden Tageslicht. Dies war des Prinzen Vorgemach, doch nah des Vorhangs Falten schliefen Gotami und Ganga, sie die Schönsten, Oberste im stillen Haus der Liebe. Rot und blau mit goldenen Fransen hing der Vorhang da vor einer Tür, geschnitzt aus Sandelholz. Drei Stufen ging's hinauf zum glänzenden, gewölbten Schlafgemach, wo sich erhob ein Baldachin mit silberfarbnem Tuch bekleidet. Weich trat dort auf der Fuß, wie gar auf Schichten angehäuft von Blüten des Niembaums. Unter ihm gebreitet war das Lager. Rings mit Perlen ausgelegt die Wände waren, wie die Muscheln sie in Lankas Wogen bieten. Oben an der Alabasterdecke lief ein Fries, mit Lotos und mit Vögeln eingelegt, aus Lazuli und edlem Stein gefügt, Jaspis und Hyazinth, erlegte rings sich um die Wölbung, lief zur Seit herab und faßt die Fenster ein, wo zierliches geschnitztes Gitterwerk das Mondenlicht hereinließ und den kühlen Atemzug der Nachtluft, der sich mischte mit dem Duft der Blüten aus dem würzigen Jasmin. Doch kamen Licht und Duft an Schönheit nicht dem holden Paare gleich, das drinnen ruht, dem Sakya-Prinzen und Yasodhara. erhoben halb von ihrer Ruhestatt, entblößt die Schulter, das Gesicht bedeckt, mit beiden Händen die Prinzessin saß, ihr Busen senkt und hob sich schmerzbewegt, und Tränen flossen von der Wang herab. Dreimal berührte mit den Lippen sie Siddharthas Hand und seufzt im dritten Kuss: »Wach auf, Geliebter, deine Stimme lass zum Trost mich hören.« Und Siddhartha sprach: »Was ist mit dir, mein Leben?« Aber sie schwieg seufzend, bis die Sprache ihr zurückgekommen, schluchzte dann: »Ach, liebster Freund, glückselig schlief ich ein. Es hatte sich geregt zur Nacht das süße Pfand, das ich von dir empfing. Es klopfte doppelt mir das Herz von Lust und Lieb und Leben, so daß ich entschlummerte, wie eingewiegt von sel'ger Musik. Doch weh, im Schlaf sah dreimal ich ein schrecklich Traumgesicht. Es pocht das Herz mir noch, denk ich daran. Ich sah mit riesgen Hörnern einen Stier, schneeweiß, des Weidelands gebornen Herrn, wie er durchschritt die Straßen, glänzt ihm auf der Stirn ein Edelstein, der funkelte, als ob ein Stern auf ihn vom Himmel fiel, gleich wie der Kantastein im Diadem der großen Schlange in der Unterwelt, ein Licht verbreitet wie der helle Tag. Langsam die Straßen er zum Tor durchschritt, und niemand konnt ihn halten, ob auch gleich aus Indras Tempel eine Stimme rief: »Hemmt ihr ihn nicht, so wird der Ruhm der Stadt von hinnen scheiden.« Doch zu hemmen ihn vermochte keiner. Da, laut weinend, warf ich meine Arm ihm um den Hals und hielt mit aller Macht und bat, dass man das Tor verschlösse. Doch der königliche Stier brüllt und macht ohne Mühe den Hals sich frei und riss sich von mir los. Dann brach er durch das Tor, zertrat die Wächter und entwich. Darauf erschien mir dieses seltsame Gesicht. Vier Wesen, strahlenäugig, licht, schön wie die vier Regenten unserer Welt, die auf Sumeru wohnen, senkten sich vom Himmel nieder mit Gefolge von unzähligen Himmelswesen, raschen Flugs zu unserer Stadt sie schwebten. Und ich sah das goldene Banner Indras auf dem Tor erzitternd fallen. Sieh, an seiner Stadt erhob ein glänzend Banner sich, besät war's mit Rubinen dicht und feurige Glut in all den seidnen Falten flimmerte. Drauf standen seltene Worte, mächt'ge Denksprüch, an deren Sinn die Welt sich labt. Von Osten her blies frisch der Morgenwind, mit sanften Wehen entrollt er das Panier, so daß alles Fleisch lesen mochte, was geschrieben stand, und Blumen, wunderbar gepflückt in fremder Gegend, regneten in Schauern nieder, farbenprächtig, so wie keine Mann in unseren Hainen sieht. Da sprach Siddhartha: »Hübsch zu schauen war das alles, meine Lotosblume.« »Ach Herr«, erwidert sie, »hätte es nur geendet nicht mit fürchterlichem Ton von einer Stimme aus der Luft, die schrie und rief: Die Zeit ist nah, die Zeit ist nah!« Dann kam der dritte Traum: »Ich spähte hin zu dir, Geliebter. Weh, auf unserem Bett sah ich ein leeres Kleid und unberührt die Kissen. Nichts von dir als dieses, nichts von dir, mein Licht, mein Leben, meine Welt. Noch schlafend stand ich auf und schlafend sah ich, wie der Perlengürtel, dein Geschenk, den unterhalb der Brust ich trug, sich in ein stechend Schlangentier verwandelte. Die goldenen Knöchelringe fielen ab und aller Zierrat schwand. in meinem Haar zu Staub verdorrte der Jasminenzweig, zur tief hinab sank unser ehlich Bett, ein Etwas riss den Purpurvorhang weg. Dann hört ich brüllen fern den weißen Stier und wieder jenen Ruf, die Zeit ist da. Bei diesem Ruf noch schaudert mir davon, erwacht ich. O mein Prinz, was mögen wohl bedeuten solche Träume sonst, als dass ich sterbe oder, schlimmer als der Tod, du mich verlässt, ich dich verlieren soll. Süß und sanft, wie der Abendsonne letzter Schein herab sich neigte auf sein weinend Weib, Siddhartha lächelnd, tröste, liebste dich, so sprach er, wenn ein Trost unwandelbar getreue Liebe ist, denn mögen auch der Zukunft Schatten deine Träume sein und mögen Götter beben auf dem Thron, mag nah daran vielleicht die Welt zum Heil den Weg zu finden sein, was immer kommt für dich und mich, das eine ist gewiss, ich liebt und liebe stets Yasodhara. Du weißt ja, wie ich grüble manchen Mond und suche für die trauervolle Welt, die nun ich sah, zu finden ewiges Heil. Und kommt die Zeit, so wird geschehen, was muß. Doch wenn mir unbekannter Herzen Leid die Seele schmerzlich schon bewegt und ich bekümmert bin um Kummer, der nicht mein, urteile selbst, wie die Gedanken mir, so hoch sie schwingen sich, doch weilen stets bei all den Seelen müssen, die mit mir das Leben teilen und versüßen meins, sie alle teuer und am teuersten, am liebsten, besten, nächsten deine doch, du Mutter meines Kindes, die sich mir zu dieser holden Hoffnung Zweck gesellt. Ob auch mein Geist durchstreifte Land und See auf weiter Fahrt, voll Mitleid für die Welt, so wie die Taube auf dem fernen Flug voll Mitleid ihrer Kleinen denkt im Nest, stets kam er doch auf frohen Flügeln heim, sich sehnend liebevoll nach dir, in der Menschheit höchste Lieblichkeit erscheint. Von allen Guten du die Beste, von den Zärtlichen die Zärtlichste und mein vor allen anderen. Drum, was immer auch fortan geschehen mag, gedenke wohl, wie jener königliche Stier gebrüllt und wie das Banner Edelstein geschmückt zum Abschied flatternd dir im Traum gewinkt. Und sei gewiss, dass ich dich stets geliebt, dass ich dich lieben werde immerdar und dass ich, was ich suchte, doch zumeist gesucht um deinetwillen. Sei getrost, und wenn dir Sorge naht, so tröste dich und denke, dass auf Erden wohl ein Weg zum Frieden führen mag durch bitteres Leid. In diese liebende Umarmung leg ich jetzt hinein, was treue Liebe nur an Dank empfindet und an Segen sinnt. Ach, viel zu wenig für mein liebend Herz. Nun küss mich auf den Mund und trinke so von Herz zu Herzen meine Red, auf das, was andere nicht erkennen, du erkennst, dass ich dich liebt am meisten, weil ich so mit Lieb umfasste die gesamte Welt. Nun geh zur Ruh, mein Auge wacht für dich. So schlief sie weinend ein und seufzt im Schlaf, als naht ihr wiederum der Traum. Die Zeit ist da. Siddhartha wandte sich und sieh, der Mond stand nah beim Sternenbild des Krebses, und in jener Ordnung, wie sie längst zuvor verkündet, leuchteten die silbernen Gestirn, als sprächen sie, dies ist die Nacht, Jetzt wähle du den Weg der Größe oder der Erlösung Pfad, entweder zu gebieten Königen als König oder kron- und heimatlos allein zu wandern zu der Menschheit heil. Und wie der Sternenglanz zu flüstern schien, vernahm sein Ohr aufs Neue jenes Lied, das Devas einst gesungen ihm im Wind. Und wahrlich, Götter weilten dort, den Blick zu ihm gewandt, wie er zum Sternenschein. Er sprach: Ich scheide jetzt, die Stund ist da. Dein holder Mund, geliebte Schläferin, hat mich an jene Pflicht erinnert, die die Welt erlöst, doch uns nun ewig trennt. Am Sternenhimmel droben schweigend steht geschrieben mein Geschick mit Flammenschrift. Dazu nur kam ich auf die Welt, dazu hat Tag und Nacht das Schicksal mich geführt. Nicht will ich haben jene Krone, die mir einst gehören soll. Dem Königreich entsag ich, das nur bang erwartet, dass ich blitzend schwinge mein entblößtes Schwert. Mit blut'gen Rädern soll mein Wagen nicht von Sieg zu Siegen rollen, bis der Welt mein Name aufgeprägt mit roter Schrift. Nein, mit geduld'gem unbefleckten Fuß betret ich ihre Pfade, und ihr Staub mein Bette sei, der Wüsten Einsamkeit sei mir Behausung, und das Niedrigste auf Erden sei gesellt mir. Mein Gewand sei stolzer nicht als des verstoßenen Kleid. Nur was freiwillig mir das Mitleid gibt, sei Nahrung mir. Als Obdach sei genug der Dschungelbusch, die finstre Höhle mir. Dies will ich tun, weil meinem Ohr ertönt leidvoll der Schmerzensruf des Lebens und der Kreatur, weil meine Seele erfüllt Erbarmen für die Leiden dieser Welt. Ich will sie heilen, wenn dies Werk gelingt der äußersten Entsagung, hartem Kampf. Denn wer von all den Göttern groß und klein hat Mitleid oder Macht? Wer sah sie je? Was taten sie zu helfen ihrem Volk? Was hat den Menschen ihr Gebet genützt? Des Korns und Öles Zehnter, was der Sang der Zauberformeln? Und sie schlachteten die schreienden Opfertiere, bauten hoch die stolzen Tempel, gaben Unterhalt der Priesterschaft und riefen Vishnu an und Shiva, Suryadeva auch, die doch erretteten niemand, auch den Besten nicht, aus jenem Jammer, von dem Kunde gibt, dies schmeichelnde und angsterfüllte Flehen, das Tag für Tag emporsteigt, leer wie Rauch. Gelang es einem meiner Brüder, so des Lebens Nöten zu entfliehen, dem Schmerz von Lieb und Scheiden, wird er je befreit von Fiebers Feuerglut und Schüttelfrost auf diese Weise? Und versank er nicht langsam und dumpf in welkes Greisentum, in bittern Tod und was dahinter liegt, bis wieder ihn des Lebens kreisend Rat erfasst, ein neues Sein die Sorgen auch von Neuem bringt, bis naht ein neu Geschlecht mit neuen Wünschen, um am Schlusse doch enttäuscht zu enden in derselben Art. Fand eine meiner zarten Schwestern je für frommes Fastenlohn, für heißes Flehen? Ward ihr für treue Opfergaben je in Mutterschmerzen Linderung zuteil? O nein, wohl mag es sein, dass einige der Götter gut sind, andere böse, doch zu Taten sind sie all der Kraft beraubt. Ist ihrer einer nur auch erbarmungsreich, ein anderer mitleidlos, Sie beide sind gleich wie die Menschen an des Schicksals Rad, das Rollende gekettet. Mag bekannt auch ihnen sein, was in Vergangenheit und Zukunft bringt der Seelenwanderung. Wohlglaublich scheint's, was uns die Schrift gelehrt, dass einmal, wo auch immer und woher des Lebens Rad vollendet seinen Kreis, vom Staub zum Wurm, zur Mücke steigt man auf, zum Fisch, zum Vogel und zum wilden Tier, zum Menschen dann zum Dämon, Deva, Gott und wieder dann zu Erd und Staub. So sind mit allem wir verwandt. Wenn einer nun die Menschheit rettete von ihrem Fluch, dann hätte Teil die ganze weite Welt an der Erleuchtung aus der Nacht des Wahns, der sie umschattet noch mit kalter Furcht und Lust empfindet an der Grausamkeit. Ja, gäb es einen Retter, doch es muß ein Mittel geben, einen Trost im Leid. In Winters Kälte starb der Mensch dahin, bis einer Feuer schlug aus hartem Stein, der lang in kalter Hülle barg, was er der Sonne abgeborgt, des Funkens Glut. Sie schlangen wie die Wölfe rohes Fleisch, bis einer Korn gesät, das wuchs zum Halm und gibt dem Menschen jetzt das Lebensbrot. Sie stammelten, bis eine Zung erfand der Sprache laut, bis den gesprochenen Ton geduld'ger Hände Werk zur Schrift geformt. Welch gute Gabe hat die Menschenwelt, die nicht durch liebend Suchen harten Kampf errungen ward, durch Selbstaufopferung. Wenn einer nun in Glück und Herrlichkeit, in Freiheit, Reichtum, Kraft, der von Geburt zum Herrschen auserkoren ward, der, wenn er herrschen will, der König König wird, wenn einer, nicht vom langen Lebenstag ermattet schon, nein, freudig noch und frisch am Lebensmorgen, nicht gesättigt schon vom Mahl der Liebe, noch begehrungsvoll. Wenn einer, der noch nicht zermartert und verschrumpft von trauervoller Weisheit, nein, im Glanz und Schönheit prangend, die sich hier im Jammertal mit Üblen vermischen, der frei sich wählen nach Belieben kann, der Erde Schönstes. Einer, so wie ich, den Leid und Not und Kummer nicht bedrückt, wär's nicht ein Kummer, der nicht ihm gehört, der mit der ganzen Menschheit ihm gemein, wenn solcher, der so viel zu geben hat, sein Alles gäb und alles sich versagt. Aus Liebe zu den Menschen und hinfort dem Drang nach Wahrheit frei sich widmete, des Heils Geheimnis suchend, mühevoll, ob in der Höll, ob sich's im Himmel birgt, ob unerkannt es nah uns allen weilt, dann muß am End sich doch in ferner Zeit, wann und wo immer vor dem Forscherblick des Rätsels Schleier lösen, und sich frei der Weg eröffnen, dem gequälten Fuß zu finden das, warum er mied die Welt. Als Sieger fänd ihn der besiegte Tod. Der ich entsage einem Königreich, ich will's vollbringen, weil mein Reich mir wehrt, weil widerhallt in meinem Herzen all der Herzen pochen, die von Leid bedrängt, bekannt und unbekannt, die meine sind und die es werden noch, Millionen mehr, die dies mein Opfer jetzt erlösen soll. Ihr Sterne, die ermahnend niederschaut, du schmerzbeladene Welt, ich komme jetzt. Für dich, um deinetwillen sag ich ab der Jugend und dem Thron, der heitern Lust, den sel'gen Nächten und dem goldenen Tag, dem Haus der Wonne, deinen Armen auch, du meine Königin, wohl schwerer ist's, dir zu entsagen als dem ganzen Rest. Und doch, auch dich werd ich erlösen, ja, wenn diese Erd ich rette, auch, dass sich jetzt unter deinem Herzen regt, mein Kind, der heißen Liebe noch verborgene Frucht. Nicht ward ich es zu segnen, weil mir sonst der Mut im Busen fehlte zum Entschluss. Mein Weib, mein Kind, mein Vater und mein Volk, wohl ist beschieden, eine kleine Zeit auch euch zu tragen dieser Stunde Pein, auf das erscheine der Erlösung Licht, auf das die Menschheit lerne das Gesetz. Jetzt bin ich fest, jetzt will hinaus ich ziehen, um nie zurückzukehren, bis ich fand, was jetzt ich suche, wenn geduld'ger Kampf und glühend Suchen endlich kommt ans Ziel. So rührt er mit dem Antlitz ihren Fuß und neigte sich, bot mit den Augen ihr ein schweigend Lebewohl, wie sie da lag, im Schlummer noch das Antlitz tränenfeucht. Und dreimal andachtsvoll mit leisem Fuß, als wär's ein Altar, er das Bett umschritt, die Hände legend auf sein klopfend Herz. Niemals, so sprach er, lieg ich wieder dort. Und dreimal wandt er sich zum Gehen ab, und dreimal kehrt er um, so mächtig war in ihr die Schönheit und die Lieb in ihm. Dann zog er übers Haupt den Mantel und erhob des Vorhangs Saum. Da lag geschmiegt nah aneinander, schlummernd süß und fest wie Wasserlilien, jene holde Schar von inschen Mädchen, wie ein Gartenflor, zur Seite Ganga, Gotami, die zwei, wie Lotosknospen, doch mit dunklem Blatt, als seidenblättrige Geschwisterschar die andern weiterhin. »Wohl hab ich gern euch alle«, sprach er, »liebste Freundinnen, und trauernd scheid ich, aber scheid ich nicht, wer sonst wird kommen zu ersparen uns ein trostlos Alter und nutzlosen Tod? So wie ihr schlafend liegt, müsst liegen ihr im Tode, wenn die Rose stirbt, wo blieb ihr Duft und Schimmer? Ging der Lampe aus das Öl, wovon ernährt die Flamme sich? So laste schwer denn Nacht auf den herabgesenkten Lidern und versiegle du die Lippen, dass zurück mich keine Trän und keine Stimme treu und liebend hält. Denn je beglückter diese mir gemacht mein Leben, umso bitterer ist's, dass sie und ich und alle leben sollten wie die Bäume, Lenz und Regen, Winterfrost, verwelkte Blattwerk, das im Lenz bald neu erscheint, wenn nicht an des Stammes Wurzel die Axt zuvor gelegt. Das will ich nicht, der hier wie Gott gelebt. Das wollt ich nicht, wer gleich den Göttern all mein Leben auch, indes die Menschheit stöhnt in Finsternis. Nun lebe wohl, ihr Teuren, kostbar ist das Leben, es dahin zu geben, drum geb ich's dahin, zu suchen zieh ich aus Erlösung und das unbekannte Licht. Darauf bewegte sich mit leisem Schritt vorbei an all der Schläferinnen Schar Sitarta in die stille Nacht hinaus. Die wachen Sterne, ihre Augen sahen zu ihm hernieder liebend, und der Wind, ihr Atem, küßte seines Mantels Saum. Des Gartens Blumen, in der Dunkelheit geschlossen, öffneten ihr samtnes Herz, aus rosa und aus roten Kelchen ihm die Düfte sendend, über alles Land, vom Himalaya bis zur Indischen See, ging leises Zittern, gleich als regte sich der Erde Seele in der Tiefe mit unsagbar süßer Hoffnung, und die Schrift, die unseres Herrn Legende uns erzählt, berichtet auch, dass himmlische Musik die Luft durchschwirrte, droben Schar an Schar von lichten Wesen schwebte, die gen Ost und West sich wandten, zu erhellen die Nacht, gen Nord und Süd die Erde zu erfreuen. Es schwebten auch hernieder zwei und zwei zum Torweg jene Allgewalten vier, der Weltregierer, mit Legionen von Lichtwesen unerkannt, in Waffenschmuck von Saphir, Perlen, Silber und von Gold. Die Hände faltend blickten sie gespannt den Prinzen an, wie an der Schwell er stand und auf zu den Gestirnen richtete sein tränend Aug, die Lippen festgepresst in unermeßlich liebendem Entschluss. Dann schritt er weiter in die Nacht und rief: Erwache, Channa, bring mir Kantaka! Befiehlt, mein Herr, frug jener langsam sich von seinem Platz erhebend nah am Tor, bei Nacht zu reiten, finster ist der Weg. Sprich leise, sprach Siddhartha, bring mein Ross, jetzt ist die Stunde, wo entfliehen ich muß dem goldenen Kerker, drin gefangen mir die Seele war. Zu finden zieh ich aus, die Wahrheit suchen will ich sie hinfort zum Heile aller, bis ich sie erkannt. Ach, teurer Prinz, erwiderte der Mann, so sprachen denn die Weisen all umsonst, die in den Sternen lasen und die uns zu harren jener Zeit geboten, da des Königs großer Sohn ein Herrscher sei von vielen Reichen, Königen ein Herr. Willst du von hinnen reiten und die Welt und ihre Herrlichkeit dir aus der Hand entgleiten lassen, festzuhalten nichts als eines Bettlers Schale? Willst hinaus du ziehen, freudlos in die weite Welt und hast doch hier das Paradies der Lust? Der Prinz gab Antwort: Dazu bin ich da, nicht für den Thron. Das Königreich, das ich ersehn, ist mehr als jenes andere Reich, in allen irdschen Dingen waltet frei der Wechsel und der Tod. Bring Kantaka! Erlauchter, widersprach der treue Mann, denk an des Königs, deines Vaters Gram, die Schmerzen aller, deren Glück du bist, wie hilfst du denn, indem du sie verlässt? Der Prinz antwortete: O Freund, die Lieb ist falsch, die nur zu ihrer Lust an Liebe selbsttisch hängt, indessen ich, der mehr als meine Freuden diese liebt, ja mehr als ihre Freuden ziehen muß, Erlösung ihnen und der ganzen Welt zu bringen, wenn der Liebe dies gelingt. Geh, bring mir Kantaka. Und Channa sprach: Ich gehe, Herr. Und traurig ging alsbald zum Stall er hin und nahm vom Haken ab die silberne Kandar, die Zügel auch, Brustriemen und den Zaum, und knüpfte fest das Riemenwerk, hängt auch die Haken ein und führt Kantaka heraus. Dann band er ihn am Ringe fest und kämmt ihn gut, das schneeige Fell ihm striegelnd, bis es wie Seide glänzte, legte dann ihm auf der Decke Viereck und darüberhin das Satteltuch, darauf den Sattel dann. Fest zog er den juwelbesetzten Gurt, schnallt hinten auch die Bänder, knüpfte an den Sprungriem, ließ herab dann jederseits die goldenen Bügel fallen, spannte drauf noch über alles aus ein goldnes Netz mit perlbesetztem seidnen Quastenschmuck und führte das gewaltige Ross zum Tor, wo sein Prinz geharrt. Doch als das Tier erblickte seinen Herrn, in freud'ger Lust hob es die Glieder, wieherte erfreut, die feurigen Nüstern öffnend und die Schrift erzählt. Kein Zweifel ist, dass überall man hätte wiehern hören, Kantaka, vernommen auch der Eisenhufe Ton, wenn Devas nicht mit sanftem Flügelschlag den Schläfern übertäubt das Lauscherohr. Und zärtlich niederbog des Rosses Haupt Siddhartha, klopfte ihm den stolzen Hals und sprach: Mein Kantaka, sei still, mein weißes Ross. Heut sollst du tragen mich den weitsten Weg, den je ein Reiter ritt. Denn diese Nacht steig ich zu Ross und will die Wahrheit finden, wo mein Suchen einst wird enden, weiß ich nicht. Doch weiß ich eins, nicht eher wird es enden, bis ich fand. Drum heute Nacht, mein Ross, sei stark und kühn, lass nichts dich hemmen, ob den Weg dir auch versperren tausend Schwerter. Lass nicht Wall noch Graben hindern unsere Flucht. Schau her, wenn ich die Flanke dir berühre mit dem Zuruf: Vorwärts, Kantaka! Dann lass die schnellen Winde hinter deinem Lauf zurück. Sei Luft und Feuer heut, mein Ross, für deinen Herrn. So hast auch du mit ihm Teil an der großen Welterlösungstat. Nicht für die Menschen zieh ich aus allein. Für alle Wesen, auch die sprachberaubt, teilhaben unserer Pein. Für die es sonst nicht Hoffnung gibt und denen nicht Verstand beschert, nach Hoffnung sich zu sehnen. Frisch nun, vorwärts! Trage tapfer deinen Herrn. Dann sprang er in den Sattel leichten Schwungs, berührte die gelockte Mähne, und so daß die Funken sprühten aus dem Stein hin, sprengte Kantaka mit ehernem Huf und knirschte klirrend ins Gebiss. Jedoch vernahm es niemand, denn geschäftig war der Suddhadevas Schar. Sie pflückten rasch Jasmins rote Blüten, streuten sie hin auf den Pfad und unsichtbare Hand legt auf die Zügel und das klirrende Gebiss sich dämpfend. Und geschrieben steht, dass, wie sie auf das Pflaster kamen nahe dem innern Tor, die Yakshas aus der Luft hinbreiteten ein zauberisch Gewand, drauf ungehört der Hufeschlag verhallt. Doch als sie nun das dreifach eherne Tor erreicht, das 100 Mann entriegeln kaum und öffnen konnten, sieh, da rollten schon zurück von selbst die Türen sonder Lärm, obgleich bei Tage man 4 Meilen weit der mächt'gen Angeln, der gewalt'gen Torflügel donnerndes Getös vernahm. Auch beim mittleren und dem äußeren Tor schwangen sich Riesenflügel schweigend auf, als Siddhartha nahte und sein Ross. Dabei im Schatten lag der Wächterschar wie Tote lautlos, Hauptmann und Soldat. Am Boden lagen Schwert und Speer, vom Arm der Schild entsank, denn vor dem Prinzen her ein tief einschläfernd Lüftchen säuselte, wie's über Malvas Schlummerndes gefielt, nicht träumerischer weht. Wen er umfing, der Atem, dem sank jeder Sinn im Schlaf. So zog er ungehindert aus dem Schloss. Als eine halbe Speerläng hoch im Ost am Horizonte stand der Morgenstern, des Morgens Odem durch die Lande strich, Anomas Wogen kräuselnd, wo das Reich der Sakya endet, hielt Siddhartha an, sprang ab und küßte zärtlich Kantaka grad auf die Stirn und sprach zu Channa sanft: Die gute Tat, die heut du mir getan, wird dir zum Heil und aller Kreatur. Ich war dir teuer, teuer bleibst du mir. Führ heim mein Ross und nimm die Perle hier, die prinzlichen Gewänder, die hinfort mir nichts nützen. Nimm das Schwertgehenk, besetzt mit Edelsteinen, nimm auch hier die langen Locken, die ich von der Stirn mir so mit Schwertesschärfe trenne ab. Dies alles gib dem König, melde ihm, Siddhartha bittet zu vergessen ihn, bis er zurückgekehrt, 10-mal ein Prinz, mit königlicher Weisheit, die er durch sein einsam Suchen sich gewann und durch das Ringen nach dem Licht. Denn sieg ich hier, ist mein die ganze Erde, mein, weil ich, sag's ihm, den größten Dienst ihr leistete, ist mein um meiner Liebe willen, denn für Menschen gibt es eine Hoffnung nur auf Menschen. Niemand aber hat danach gesucht, so wie ich suchen werde, der die Welt dahin warf, meiner Welt zum Heil.